Stellen Sie sich mal vor, der Preis für etwas so Alltägliches wie Strom, also das, was bei Ihnen gerade das Licht brennen lässt, steigt nicht um 10 oder 20%, nein, er steigt über Nacht auf mehr als das 12-fache des Normalpreises.
Klingt nach Science Fiction.
Absolut. Aber genau das ist im Winter 2024 hier in Deutschland passiert. Die Strompreise an der Börse sind auf schwindelerregenden 936 Euro pro Megawattstunde explodiert.
Und zum Vergleich muss man sagen, der Durchschnittspreis in dem Jahr lag bei gerade mal 79 Euro.
Genau. Und Sie haben uns gebeten, da mal genauer hinzuschauen. Wir haben hier einen wirklich interessanten Stapel an Material vor uns liegen. Einerseits die offizielle Untersuchung von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur. Und andererseits eine sehr, sehr detaillierte, kritische Analyse genau dieser Untersuchung. Und die beiden Papiere, naja, die könnten unterschiedlicher kaum sein.
Das kann man wohl sagen. Der offizielle Bericht, der kommt im Grunde zu dem Schluss, alles in Ordnung, kein Grund zur Sorge. Es sei keine illegale Marktmanipulation gewesen, sondern schlicht das Ergebnis einer extremen Knappheit während sogenannter Dunkelflauten.
Also die Phasen, in denen kaum Wind weht und die Sonne nicht scheint?
Genau. Und die kritische Analyse, die wir uns ansehen, die zieht diese Schlussfolgerung aber massiv ins Zweifel. Sie wirft den Behörden erhebliche methodische Schwächen und konzeptionelle Lücken vor.
Unsere Aufgabe ist es also heute, diese beiden Sichtweisen gegeneinander zu halten. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen verstehen, welche Fragen der offizielle Bericht vielleicht unbeantwortet lässt. Geht es hier wirklich nur um Pech und schlechtes Wetter? Oder könnte strategisches Verhalten von einigen großen Stromerzeugern eine Rolle gespielt haben, die vielleicht unter den Tisch gefallen ist?
Genau, darum geht es. Wir begeben uns sozusagen auf Spurensuche in den Daten, die der offizielle Bericht vielleicht übersehen oder, naja, anders interpretiert hat.
Das ist ja schon ein schwerer Vorwurf an die Behörden, wenn die Analyse recht hat. Wo genau hat die offizielle Untersuchung denn als erstes hingeschaut oder eben nicht genau genug hingeschaut? Ich nehme an, es geht um das Verhalten der Anbieter selbst.
Exakt. Der Kern jeder Untersuchung ist ja das Bieterverhalten der Kraftwerksbetreiber. Der offizielle Bericht gibt sogar zu, dass einige Anbieter ihre Kraftwerke nicht zu ihren tatsächlichen Betriebskosten angeboten haben, also den sogenannten Grenzkosten.
Sondern deutlich drüber.
Ja, deutlich drüber. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, die Behörden winken das als unproblematisch durch.
Mit welcher Begründung? Das klingt ja erstmal nicht nach einem fairen Markt.
Die Argumentation lautet, dass solche Aufschläge normal und sogar notwendig seien, um langfristige Investitionen in die Kraftwerke zu refinanzieren. Die kritische Analyse sagt aber, das greift hier viel zu kurz, das ist eine Milchmädchenrechnung.
Okay.
Das erste Problem ist, es fehlt jegliche quantitative Analyse. Die Behörden sagen nur so pauschal, die Preise lagen offensichtlich über den Kosten der meisten Kraftwerke.
Okay, aber offensichtlich drüber kann ja alles Mögliche heißen. Reden wir hier von ein paar Euro oder von, naja, Mondpreisen?
Genau, das ist die Frage, die unbeantwortet bleibt. Und hier fehlt auch der historische Kontext, was die Analyse scharf kritisiert. In früheren Kartellverfahren, da galten schon Preisaufschläge von 5 bis 11 Euro pro Megawattstunde als relevant.
Mhm.
Die wurden untersucht. Im Winter 2024 reden wir über Aufschläge, die um ein Vielfaches höher lagen. Und hier soll es plötzlich kein Problem mehr sein? Das passt einfach nicht zusammen.
Also die schere Höhe der Gebote ist schon mal ein erstes großes Fragezeichen. Aber die Analyse, die wir hier haben, die deutet ja auf etwas noch Gerisseneres hin, oder? Diese Sache mit den verschiedenen Handelszeitpunkten, dem Day-Ahead und dem Intraday-Markt.
Absolut. Und hier wird es wirklich faszinierend, wenn man ins Detail geht. Man muss verstehen, Strom wird nicht nur an einem Ort gehandelt. Der größte Teil wird am Day-Ahead-Markt gehandelt, also für den Folgetag. Und dann gibt es noch den Intraday-Handel, der sehr kurzfristig für denselben Tag stattfindet.
Okay.
Und am 12. Dezember, dem Spitzentag, da lag der Preis für die Lieferung zwischen 17 und 18 Uhr im Day-Ahead-Markt bei diesen extremen 936 Euro.
Und im Intraday-Markt?
Deutlich niedriger. Zwar immer noch hoch, aber eben nicht annähernd so extrem. Und das eröffnet die Möglichkeit für strategisches Verhalten, für eine Art Arbitrage. Ein Anbieter könnte bewusst Kapazität im Day-Ahead-Markt zurückhalten.
Um dort eine künstliche Knappheit zu erzeugen.
Genau.
Und den Preis in die Höhe zu treiben.
Das ist ja clever und perfide zugleich. Man zockt quasi auf zwei Tischen gleichzeitig. Man treibt den Preis auf dem einen Tisch künstlich hoch, um dann auf dem anderen, kurzfristigeren Tisch, die zurückgehaltene Kapazität immer noch zu einem fantastischen Gewinn zu verkaufen. Und die Behörden sagen dazu? Nichts Konkretes. Genau das ist der Vorwurf. Diese massive Preisdifferenz wird im offiziellen Bericht zwar erwähnt, aber nicht tiefgehend analysiert. Es wird nicht untersucht, ob es systematische Muster gab, bei denen bestimmte Akteure Kapazitäten zwischen diesen Märkten verschoben haben, um die Preise zu ihren Gunsten zu beeinflussen.
Okay, diese ganze Strategie funktioniert natürlich nur, wenn man tatsächlich Kapazität zurückhalten kann. Was uns zur nächsten großen Frage bringt: War denn überhaupt genug Strom da? Also, um diese Preisspitzen zu verhindern? Die Analyse schaut sich ja gezielt die Pumpspeicherkraftwerke an. Erklär doch mal kurz, warum die in diesem Spiel so eine besondere Rolle einnehmen.
Man kann sich Pumpspeicher im Grunde als riesige, natürliche Batterien vorstellen. Wenn Strom billig ist, also nachts zum Beispiel, pumpen sie Wasser einen Berg hinauf in einen Speichersee.
Mhm.
Und wenn der Strom teuer ist, lassen Sie das Wasser durch Turbinen wieder hinabfließen und erzeugen so wertvollen Spitzenlaststrom. Sie sind perfekt dafür gemacht, von hohen Preisunterschieden zu profitieren.
Und was haben Sie während der Dunkelflaute getan?
Sie haben sich sehr, sehr merkwürdig verhalten. Die Analyse zeigt, in den Phasen mit niedrigen Preisen haben Sie überdurchschnittlich viel Wasser hochgepumpt, also Ihre Speicher ordentlich gefüllt.
Logisch soweit?
Aber in den extremen Hochpreisphasen, da haben sie ihre Einspeisung dann drastisch reduziert.
Moment mal, das klingt doch total widersprüchlich. Jedes Unternehmen will doch maximalen Gewinn machen. Bei 936 Euro pro Megawattstunde müsste doch jeder Betreiber die Schleusen komplett öffnen und so viel Strom verkaufen wie nur irgend möglich, oder?
Das ist exakt die Frage, die die offizielle Untersuchung hätte stellen und beantworten müssen.
Gibt es irgendeinen nachvollziehbaren Grund, warum man das nicht tun würde? Technische Grenzen vielleicht?
Dass alle gleichzeitig an ihre technischen Grenzen stoßen, ist eher unwahrscheinlich. Ihre andere Vermutung, die Sorge, den Preis selbst kaputt zu machen, wenn man den Markt mit Strom flutet.
Ah.
Das ist ja genau der Kern von strategischem Verhalten. Man speist gerade so viel ein, dass der Preis hoch bleibt, aber nicht so viel, dass er einbricht.
Das genaue Gegenteil eines effizienten Marktes.
Ja. In einem effizienten Markt würden bei so einem Preissignal alle ihre volle Kapazität anbieten. Und genau dieses Verhalten wurde nicht hinterfragt.
Und das ist ja nur ein Teil des Kapazitätspuzzles. Was ist mit dieser riesigen Zahl, die in der Analyse genannt wird? Diese 11 Gigawatt an Kraftwerksleistungen, die von den Behörden einfach...
Ja, das ist vielleicht der unglaublichste Punkt. Bei der Berechnung, wie viel ungenutzte Kapazität es bei den großen Erzeugern noch gab, kommen die Behörden auf eine winzige Spanne von 170 bis 410 Megawatt. Also praktisch nichts.
Okay.
Um auf diese Zahl zu kommen, haben sie aber vorab rund 11 Gigawatt an Kapazität aus der Rechnung gestrichen. Mit der Begründung, diese seien historisch nicht marktlich genutzt worden.
Stopp, da muss ich kurz einhaken. 11 Gigawatt, das sind ja umgerechnet 8 oder 9 große Atomkraftwerke?
Ja, die Größenordnung stimmt.
Und die werden einfach aus der Rechnung gestrichen? Mit der Begründung, sie seien historisch nicht genutzt? Das klingt für mich als Laien erstmal absurd. Bei einem Preis, der 12-mal so hoch ist wie normal, müsste doch jeder Betreiber alles anschmeißen, was irgendwie funktioniert, oder?
Genau das ist der Punkt der kritischen Analyse. Die Begründung, historisch nicht genutzt, ist bei normalen Preisen von 50 oder 80 Euro vielleicht relevant, aber bei fast 1000 Euro.
Ist das eine völlig andere Welt?
Absolut. Da wird plötzlich jede alte Anlage, die sonst nur Staub ansetzt, potenziell zur Goldgrube. Man kann sie nicht einfach ignorieren. Sie als nicht verfügbar zu deklarieren, das verschleiert die tatsächliche Knappheit oder eben die potenziell vorhandene, aber zurückgehaltene Kapazität.
Und als wäre das nicht schon seltsam genug, gab es ja an diesem Rekordtag, dem 12. Dezember, noch diesen ominösen Ausfall von Braunkohlekraftwerken.
Richtig. Der hat die Lage weiter verschärft. An genau diesem Tag fielen laut einem Bericht des Wirtschaftsministeriums fast 3 Gigawatt an Braunkohlekapazität aus. Angeblich wegen Förderproblemen im Tagebau.
Angeblich?
Ja, und die offizielle Untersuchung sagt, dieser Ausfall sei von den Behörden plausibilisiert worden. Aber was heißt das schon? Es werden keine Details genannt, keine Beweise vorgelegt.
Das Timing ist schon bemerkenswert.
Sagen wir so. Die kritische Analyse stellt die entscheidende Frage nach der statistischen Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein derart massiver, unvorhergesehener Ausfall genau an dem Tag stattfindet?
Für den seit Tagen eine extreme Knappheit und Rekordpreise vorhergesagt wurden.
Genau. Das ist schon ein sehr, sehr großer Zufall. Und ohne eine transparente, detaillierte Untersuchung bleibt hier ein riesiger Schatten des Zweifels.
Das ist wirklich ein Punkt nach dem anderen, der einen stutzig macht. Man hat den Eindruck, die offizielle Untersuchung hatte Scheuklappen auf und hat nur auf Deutschland geschaut. Wurde denn gar nicht mal der Kopf gehoben und geschaut, was bei unseren Nachbarn los war? Die hatten ja dieselbe Dunkelflaute, dasselbe Wetter.
Das ist ein weiterer zentraler und ehrlich gesagt unverständlicher Kritikpunkt. Die offizielle Untersuchung verzichtet komplett auf internationale Vergleiche.
Und das ist eine riesige Lücke.
Ja, eine riesige methodische Lücke. Denn der Kontext ist entscheidend. Fakt ist, während derselben Dunkelflaute lagen die Preisspitzen in unseren Nachbarländern signifikant niedriger.
Woran könnte das denn liegen? Haben die einfach mehr Kraftwerke? Oder ist deren System, deren Marktdesign vielleicht cleverer oder robuster als unseres?
Das sind genau die Fragen, die hätten gestellt werden müssen. Liegt es an einem besseren Marktdesign dort? An anderen, strengeren Bieterregeln? An mehr grenzüberschreitendem Handel? Wir wissen es nicht, weil es nicht untersucht wurde. Und das führt zu einer grundlegenden Debatte, der die Behörden anscheinend ausweichen wollen.
Und die wäre?
Ist unser Energy-Only-Markt, bei dem ja nur die tatsächlich gelieferte Energie bezahlt wird, überhaupt noch für ein System mit einem hohen Anteil an Erneuerbaren geeignet?
Und was sagen die Behörden dazu?
Sie argumentieren, die extremen Preise seien ein effizientes Knappheitssignal. Sie sollen also Anreize für Investitionen schaffen. Die kritische Analyse hält dagegen und sagt, das ist nur die halbe Wahrheit. Diese Preise sind eben nicht nur ein Signal, sondern auch ein Symptom.
Ein Symptom für mögliches Marktversagen?
Genau, das durch strategisches Verhalten von Marktakteuren mit großer Marktmacht massiv verschärft werden kann. Und ohne den Vergleich mit anderen Ländern, die das Problem offenbar besser im Griff hatten, bleibt die Behauptung, unser System funktioniere gut, einfach eine, naja, unbewiesene Behauptung.
Also wenn wir jetzt mal die Indizien zusammenzählen, die diese kritische Analyse aufdeckt, dann sieht das Bild plötzlich ganz anders aus. Die offizielle Version, Pech und schlechtes Wetter, wirkt doch ziemlich löchrig. Wir haben fragwürdiges Bieterverhalten, das nicht sauber quantifiziert wurde.
Mhm.
Wir haben Pumpspeicher, die sich entgegen jeder ökonomischen Logik verhalten. Wir haben eine höchst merkwürdige Berechnung der verfügbaren Kapazitäten.
So, und den komplett fehlenden Blick über den Tellerrand.
Genau.
Das ist die Essenz der Kritik. Aus einer rein juristischen Perspektive, die nur nach einem glasklaren Verstoß gegen bestehende Regeln sucht, mag es stimmen, dass kein solcher Nachweis geführt werden konnte. Aber aus einer energiewirtschaftlicher Perspektive bleiben erhebliche, fundamentale Zweifel. Die Analyse, die wir uns angesehen haben, kommt zu dem Schluss, dass hier die Grenzen der aktuellen Marktüberwachung einfach deutlich werden.
Was heißt das konkret? Dass die Werkzeuge nicht scharf genug sind?
Ja, man könnte es so sagen. Es fehlt anscheinend an den richtigen Monitoring-Methoden, an der nötigen Datentransparenz und vielleicht auch am politischen Willen, subtiles, aber extrem wirkungsvolles strategisches Verhalten aufzudecken und auch zu benennen.
Also bräuchte es Reformen.
Dringend. Die Analyse fordert eine Reform der Überwachung und vielleicht sogar strukturelle Reformen unseres Marktdesigns. Damit wir bei der nächsten Dunkelflaute nicht wieder im Dunkeln tappen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und das führt uns zu einem letzten Gedanken, den Sie vielleicht mitnehmen können. Die eigentliche Frage ist vielleicht gar nicht, ob ein einzelnes Unternehmen im Winter 2024 die Regeln gebogen oder gebrochen hat. Die viel beunruhigendere Frage, die diese ganze Analyse aufwirft, lautet doch, in einer Zukunft mit immer mehr erneuerbaren Energien werden solche Knappheitssituationen häufiger. Das ist ja Teil des Plans. Wenn unsere offiziellen Marktüberwacher mit all ihren Daten aber nicht einmal im Nachhinein zweifelsfrei aufklären können, ob wir es mit normalem Marktgeschehen, mit Marktversagen oder mit strategischer Ausnutzung von Marktmacht zu tun hatten, wie robust ist dann unser Strommarktdesign wirklich für die gewaltigen Herausforderungen der Energiewende?